Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen neuen Gast in meiner Podcast-Show und zwar Alexander Pajic. Alexander ist Männermentor und unterstützt Männer dabei, aus alten Mustern rauszubrechen und ihr Leben so zu gestalten, wie sie das wollen. Alexander, ich freue mich, dass du da bist.
Danke vielmals für die wunderschöne Einladung, finde ich.
Danke. Sehr gut. Ich würde sagen, wir starten direkt. Und zwar hast du ja selber einen spannenden Weg oder eine spannende Reise hinter dir. Hol uns mal ab, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist, weil du sprichst ja letztendlich aus eigener Erfahrung und aus deiner eigenen Entwicklung heraus.
Das ist korrekt. Ich will mal beim Anfang starten. Ich habe meinen Vater mit 21 an Krebs verloren und diese Krankheit hat bei mir sehr viel ausgelöst. Ich konnte mit diesen Emotionen nicht klarkommen und bin dann geflüchtet und wurde gefühlstaub und habe mich dann einfach abgeblockt von all diesen Thematiken und wurde auch so zum Vaterersatz für meine Schwester, Partnerersatz für meine Mutter. Und daraus hat sich dann auch so ein Traum eintütelt, unter anderem, dass ich dann Frauen angezogen habe, die irgendwo eine Vaterwunde hatten und einen Vater suchten. Und ich fühlte mich so wohl in der Rolle des Vaters, also hatte ich immer die Anziehung gegenüber Frauen, die nicht Frauen waren, sondern kleine Mädchen. Und ich glaube,
Ach, krass.
genau.
Okay, das heißt, daraus hat sich so ein Trauma entwickelt, sagst du? Und du hast diese Art von Frauen angezogen. Wann ist dir das aufgefallen? Weil es fällt ja eigentlich sofort nicht auf, ne? Es dauert ja ein bisschen.
Hey, sehr, sehr lange, sehr, sehr lange. Also das ist mir sehr, sehr spät aufgefallen. Meine letzte Beziehung war immer noch in dieser Dynamik drin. Vor allem halt die Vater-Kind-Beziehung ist halt immer so, dass der eine sehr viel gibt und der andere sehr viel nimmt. Der eine übernimmt sehr viel Verantwortung für den anderen, der nicht in die Verantwortung gehen möchte. Und man sieht es auch natürlich auch bei den Freunden. Man nennt ihn immer den großen Bruder, den Papa der Gruppe. Dabei, wenn man diese Wörter hört, kann man wirklich hinschauen und fragen, ja, ist das eine freiwillige, bewusste Entscheidung, die Verantwortung zu übernehmen? Oder ist es ein Muster, das er hat, um sich gesehen zu fühlen und um sich auch wertgeschätzt zu fühlen? Das war so ein Muster, das sich bei mir entwickelt hat, nachdem mein Vater Krebs, hatte und dann gestorben ist. Ich war allgemein eher ein unsicherer Junge. Dementsprechend hatte ich dann auch so einen riesen Bart, 135 Kilo schwer, Goldkette
Ach, krass.
und Glatze.
Oh mein Gott.
Sage nicht, dass alle Männer, die so aussehen, innerlich unsicher sind, aber ich sage mal so, dass oftmals das so ist, dass die Menschen, die am bösesten aussehen, innerlich eigentlich das größte Herz haben. Und das war so wie ein Schutz, den ich mir im Äußeren aufgebaut habe, weil ich im Inneren das nicht hatte. Und du siehst, ich hatte viele Themen von nicht gut genug, von Vater-Kind-Dynamik, von Leistung an Liebe ge geknüpft. Das heißt, wenn ich leiste, dann bin ich auch wirklich was wertvoll.
Ja, der Klassiker. Also
Der Klassiker.
die meisten sind ja so groß geworden. Also die meisten haben ja eine leistungsorientierte oder leistungsbezogene Erziehung genossen, von daher.
Absolut. Und dann auch ein gut, großer Punkt, den ich auch hatte und den viele Männer haben, ist, ich wusste nicht, wie man Gefühle fühlt. Und auch viele Männer, die mit mir ins Gespräch kommen, sagen, du sagst immer Gefühle fühlen, aber ich habe keine Ahnung, was du da sagst. Wie fühlt man das? Ich habe Wut und ich gehe ins Fitnessstudio. Und so war es bei mir auch. Jedoch, wenn die Wut da ist und man geht ins Fitnessstudio oder man isst einen Burger oder man schaut ein Porno, man hat Sex mit Frauen, dann gibt man diesem Gefühl keinen Platz, keinen Raum, man kompensiert es und dieses Gefühl wird größer. Und wenn es größer wird, heißt das im Umkehrschluss, dass es dann auch eine Macht über dich hat und dich steuert. Das heißt, diese Gefühle, die ich nicht fühlen wollte, Ablehnung, nicht gut genug zu sein, Unsicherheit habe ich dann haben mich gesteuert und ich habe dann wirklich viele Fehler gemacht und bin dann nach Indien. 1,5 Jahre war ich mit dem Rucksack reisen. Ich hatte ich habe 10 Tage nicht geredet, Schweigeretreat, 7 Tage nicht gegessen, auch mal
War 7 Tage
Mentoren
nicht gegessen?
Ja, 7 Tage.
Oh mein Gott, überlebt man sowas?
Hey, man kann, soweit ich weiß, sehr viele Tage überleben ohne Essen. Das Ding ist, wenn du schaust, du trinkst nur Wasser und isst Salz. Und irgendwann kommt so der Punkt, dann kannst du das wirklich länger durchziehen. Aber es ist so wirklich der Kampf mit deinem Mindset, mit deinem Kopf, weil du hast Lust, aber es ist nicht Hunger. Und du erkennst dann eigentlich, dass du das viel länger aushalten kannst, als du willst. Und durch solche Challenges, ja, Entschuldigung, du wolltest was sagen.
Ja, was war die Intention, das zu machen?
Hey, die Intention dahinter war einerseits in die Dankbarkeit zu gehen für die Nahrung, die uns die Welt offeriert jeden Tag, weil wir können also bei uns ist es Migros, Coop, bei euch ist es Lidl, Edeka, kannst da reingehen, du kaufst viel zu viel, es ist ein Konsum und es ist ein unbewusstes Essen, während du TV schaust, Netflix schaust, bist du einfach am reinfressen, aber bist nicht wirklich bewusst im Moment. Und ich wollte das Bewusstsein wieder schaffen für eine bewusste Ernährung. Und zusätzlich auch geht es bei mir, bei meinen Männern, die ich begleite, dass wir uns nicht von unseren Trieben, von unseren Lüsten treiben lassen, dass wir nicht Opfer oder Sklaven unserer Emotionen sind, sondern Schöpfer unseres Lebens. Und somit wollte ich für mich selber erkennen, ist das jetzt Lust, ist das jetzt Hunger, kann ich das aushalten? Wenn ich das weiß, ich hatte jetzt 7 Tage nichts zu essen, dann habe ich eine andere Challenge, die auf mich zukommt, kann ich mich hineinversetzen, hey, du hast das wirklich gemeistert, dann ist das gar kein Problem mehr.
Okay, krass, weil es gibt ja auch viele essen ja auch emotional. Ich kenne das auch von mir, ne? Emotionales Essen, das ist ganz, und das checkt man, oder also die Schwierigkeit bei diesen Themen ist, man checkt es selber nicht, weil man sich selber gerade nicht versteht. Vor allem, wenn du sagst, ja, die verstehen, also wenn man, was hast du gesagt? Wie fühle ich meine Gefühle? Auf die Frage musst du erstmal kommen. Ja, auf die Frage musst du überhaupt erstmal kommen, und dann denkst du dir so, hä? Es gibt nämlich einen Glaubenssatz, den ich zum Beispiel immer wieder von mir selber kenne, ist, wenn ich an so alte Situationen denke oder so alte Themen verarbeiten möchte, da kommen ja die ganzen Emotionen wieder hoch. So. Und manchmal denkt man, okay, ich will das gar nicht fühlen, weil sonst wird das ja schlimmer. Und das ist genau der Knackpunkt. Du musst es durchfühlen, damit sich das löst.
Das ist so.
Das ist so. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist so einfach der Klassiker, dass wir von unseren Gefühlen weglaufen. So. Und was passiert? Die werden noch schlimmer und setzen sich in den Körper fest und wirken dann destruktiv.
Absolut.
Ja. Und was ist dann passiert in Indien danach?
Hey, dann eben habe ich all diese Challenges gemacht, bin dann in die andere Rolle reingerutscht, in das hyperspirituelle.
Ja, das ist der Klassiker, von einem Extrem ins andere. Es ist
Genau.
absolut typisch.
Alles ist gut, Anti-Männlichkeit, einfach so, wirklich so Liebe pur, etc. Und da bin ich das andere Extreme reingerutscht. Und dann, wie das Leben so ist, man ändert sich vor allem dann, wenn die Schmerzensgrenze extrem hoch ist und die Muster wiederholen sich so stark, bis man in die Umsetzung kommt. Und ja, ich wurde in Bali ausgeraubt auf dem Roller. Dort war ein Erdbeben, 6,8 Stärke,
Oh,
Tsunami-Warnung.
krass.
Nochmal ausgeraubt, 2 Tage später. Und dann, das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, es ist Zeit, jetzt einfach die beiden Extreme zu verbinden und sich zu zentrieren.
Ja.
Und dann fing halt die Arbeit an, vor allem mit viel mit Meditation, viel mit Stille. Hab dann auch eben noch eine NLP-Ausbildung gemacht, die mir schon ein bisschen geholfen hat. Aber ich habe wirklich auch Mentoren zur Seite gehabt, die mir wirklich dabei unterstützt haben, an mir zu arbeiten. Und dann habe ich so meine Entwicklung gemacht und dann kam ein guter Kumpel aus meinem Umfeld und hat mir gesagt, hey, ich habe dich beobachtet, ich weiß, wie du früher warst, jetzt bist und das ist unglaublich und ich möchte gerne auch diese Entwicklung machen. Und ich war so, ja gut, ich kann dich schon begleiten. Und er so, ja gerne. Und so ist eigentlich das Männer-Mentoring entstanden.
Ach, wie schön.
Weil ursprünglich komme ich aus dem BWL-Background. Ich habe Betriebsökonomie studiert, war im Private-Equity-Bereich tätig. Das heißt, vorbörsliche Aktien ab 100.000 Schweizer Franken am Telefon verkauft, Kaltakquise.
Oh, krass.
dann Investmentbereich, Immobilienbereich und dann Geschäftsführer von einer Coaching-Agentur und jetzt seit einiger Zeit eben Fulltime-Männer-Mentor.
Ach, spannend.
Das
Ja.
war so der Weg bis.
Ja, du hattest Beziehungsdynamiken angesprochen, bezüglich dieser Frauen, die quasi noch ein Kind waren. Wie würdest du die Frauen eigentlich beschreiben jetzt so? Woran hast du festgemacht, dass sie keine Verantwortung übernehmen oder diese Dynamik quasi vorhanden ist?
Sehr gute Frage. Ich denke, die beste Antwort auf diese Frage ist, wie verhält sich ein Kind, wenn es nicht das bekommt, was es will? Wie verhält sich ein Kind, wenn es die Aufmerksamkeit nicht bekommt von den Eltern? Wie verhält sich ein Kind, wenn es beleidigt ist? Und wenn du immer diese Fragen stellst, wie sich so ein Kind verhält, dann hast du grundsätzlich die Antwort, wie die Beziehung war. Also du hast wirklich in schwierigen Situationen hast wirklich das Gefühl gehabt, du bist irgendwo mit einem Kind in einer Beziehung, ich nenne es nicht Partnerschaft, weil in einer Partnerschaft erschafft man was und in einer Beziehung zieht man voneinander.
Ach, krass. Okay, interessante Definition. Habe ich noch nie gehört bisher. Partnerschaft, da erschafft man etwas und in einer Beziehung zieht man aneinander. Okay, krass. Das heißt, wie verhält sich ein Kind trotzig, würde mir jetzt einfallen. Ne, trotzig, beleidigt, ne?
Das ist so. Ja, es ist wirklich so trotzig, beleidigend. Ich sage immer, es braucht immer beide in der Partnerschaft, also oder in der
Ja,
Beziehung.
ja.
Meine, es war alles auf freiwilliger Basis bei mir, oder? Aber wäre ich so geheilt und so gesund gewesen wie jetzt, hätte ich solche Frauen trotzdem angezogen, weil sie sich von dieser Art Männern angezogen fühlen, aber ich hätte sie nicht mehr attraktiv gefunden. Also wäre ich
Ja.
in das hinein.
Ja, okay. Und wie hat sich die Beziehungsdynamik denn bei dir verändert?
Meinst du jetzt mit meiner jetzigen Ehe?
Genau, richtig, richtig. Das spricht ja auf LinkedIn ja auch immer wieder an.
Hey, extrem fest. Wir sind wirklich Partner auf Augenhöhe. Meiner Meinung nach kann man in einer Partnerschaft nicht, verzeihen, nach meinen Augen nach kann man in einer Partnerschaft nicht gemeinsam führen gleichzeitig. Das heißt,
Ja.
wir haben in unserer Partnerschaft, ohne es wirklich zu kommunizieren, haben wir Gebiete, wo ich führe und sie sich führen lässt und wo sie führt und wo ich mich führen lasse, damit das funktioniert.
Ja.
Und wir sind da halt wirklich ein Team, es ist nie 50-50. Manchmal ist es bei mir 80, manchmal bei ihr 20, manchmal ist es bei ihr 80, manchmal bei mir 20. Und wo wir so merken, die erwachsene Partnerschaft ist die Art und Weise, wie wir Sachen ansprechen und wie wir Konflikt auch lösen, indem wir wirklich ehrlich miteinander kommunizieren können und auch selber sagen, was momentan in sich vor sich geht. Indem man nicht sagt, du hast das und das falsch gemacht, sondern man sagt, hey, schau, ich fühle mich so und so und ich fühle mich so und so, weil du das gemacht hast. Und dann ist es eine gewaltfreie Kommunikation und
Ja,
man,
weil man sich öffnet.
genau.
Man öffnet sich, man wirft nicht mit Vorwürfen um sich, man geht nicht beleidigt weg oder man flüchtet nicht, man lässt es quasi zu, ne? Und dafür braucht es halt diese Kompetenz, seine Gefühle wahrzunehmen, zu äußern und letztendlich sich auch verletzbar zu zeigen, ne? Das geht ja damit einher.
Definitiv. Und was halt eben so eine Sache ist, das wollen viele Männer nicht hören, aber ich sage es ihnen trotzdem jedes Mal. Geh davon aus, dass sich deine Frau nie mehr ändern wird. Wir Männer verlieben uns in das Potenzial des
Ja.
anderen. Aber wenn du mit dem nicht leben kannst, wie sie aktuell ist, dann mein Lieber, geh, renn.
Ja, finde ich auch. Also es gibt so viele, die einfach irgendwie hoffen, dass sich irgendwas verändert von beiden Perspektiven. Weiß ich, bei Frauen ist es auch so, ne, dass die dann glauben, ja, vielleicht wird es anders. Nee. Also wenn du die Person jetzt, wie sie ist, nicht akzeptieren kannst, wie sie ist, dann ist es schon ein No-Go quasi.
Absolut, absolut. Und
Weil besser kann es immer werden, klar, wenn man vor allem so reflektiert ist, wenn man bewusst lebt, dann wird sich sowieso etwas verändern. Aber die jetzige Situation sollte man, oder die jetzige Version sollte man auf jeden Fall akzeptieren, ja. Was
absolut.
sind denn so Vorbehalte in Bezug auf, oder so klassische Glaubenssätze in Bezug auf deine Themen, die jetzt deine potenziellen Kunden haben?
Hey, ist immer so eine Sache, wenn man aus also die Positionierung, das Branding anschaut. Was ist so dein ICP, oder? Bei mir ist es wirklich sehr interessant, denn der Ursprung ist immer derselbe bei den Männern, aber die Männer haben vom Ursprung her dann verschiedene Schutzstrategien entwickelt, um den kleinen Jungen zu beschützen. Es geht immer darum, den kleinen Jungen im Erwachsenenkörper des Mannes zu beschützen. Und der steuert ja auch bei Führungsthemen. Wenn es Kontrolle ist, ist es ja nur aufgrund von innerer Unsicherheit. Machtstreben, Dominanz ist auch nur aufgrund, wenn ich den klein mache, bin ich größer, oder? Und das ist wiederum die Unsicherheit. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Mann, der unsicher ist, den kleinen Jungen, der er da hat. Und er möchte keinen Fehler machen. Also geht er in den Perfektionismus rein. Wenn ich keine Fehler mache, werde ich nicht abgelehnt, also bin ich gut genug. Wenn ich Harmoniestreben anschaue, Schutzstrategie, ist es ja nichts anderes als, wenn ich mich anpasse, wenn ich immer Ja sage, dann werde ich geliebt. Und es ist wiederum alles der Ursprung bei dem kleinen Jungen. Somit Glaubenssatz, den viele Männer in sich tragen, aber vielleicht nicht wirklich aussprechen, ist eben der, der besagt, ich bin nicht gut genug.
Der Klassiker, ja.
Klassiker, oder ich kann nicht vertrauen. Ich bin ein Einzelkämpfer. Ich bin ein Kämpfer.
Oh, das ist auch so ein Klassiker, ne? Als Einzelkämpfer. Ich schaffe alles alleine, ich brauche niemanden.
Korrekt. Korrekt. Und das ist eben, wenn man dann wirklich den Menschen anschaut mit der Brille, das mache ich bei meiner Partnerin auch, wenn sie gerade emotional wird. Wir sind ja alles Menschen, auch ich werde ab und zu emotional, auch wenn ich ein Männer-Mentor bin, dann kann man wirklich den Partner oder den Chef oder jemand anderes kurz anschauen mit der Brille des kleinen Jungen, des kleinen Mädchens. Und dann erkennt man eigentlich, dass hinter dem Gesagten etwas komplett anderes ist. Und wenn man das komplett andere dann irgendwo anspricht, dann löst sich das, weil wir Männer ist die Problematik, wir Männer sind sehr sachlich und sehr. Wir identifizieren uns gern mit unserem Intellektuell, was auch ein Schutzmechanismus ist, das man nicht fühlt.
Ja, das ist so. Ja, alles verstehen wollen.
Genau.
Alles verstehen wollen. Wenn ich es verstehe, brauche ich es nicht fühlen.
Genau, das ist so. Und die Frauen sagen zum Beispiel, du bist als Mann, kommst du eine halbe Stunde später nach Hause, und die Frau sagt zum Beispiel, jetzt bist du eine halbe Stunde zu spät, wieso bist du zu spät nach Hause gekommen? Und der Mann fühlt sich bemuttert, weil er irgendein Thema mit der Mutter noch nicht gelöst hat. Und sonst wäre es ja okay. Aber wenn du das als Mann anschaust und deine Partnerin anschaust und denkst du, gut, eigentlich ist es ja schön, sie freut sich ja, dass du nach Hause kommst, und sie hätte dich lieber früher zu Hause, um mehr Zeit mit dir zu verbringen. Und wenn du diesen Perspektivenwechsel machst, dann ist es ja gar nicht mehr so schlimm, dann bist du so, hey, alles gut, das nächste Mal nehme ich mir eine halbe Stunde mehr Zeit und verbringe mehr Zeit miteinander, und das ist alles ganz okay und die Liebe ist da. Aber wir gehen dann, ja, ich sage nur eine halbe Stunde, du bist nicht meine Mutter, Ego, und dann eskaliert es total.
Ja, voll. Vor allem aus der Perspektive der Frau ist es auch hier so ein Punkt. Bedürfnisse zu, also Vorwürfe sind ja negativ formulierte Bedürfnisse. Das ist ja das, was du,
Gesagt.
das ist ja das, was du im Kern gerade gesagt hast, ne? Das heißt, die sagt, ja, du bist schon wieder eine halbe Stunde zu spät und eigentlich möchte sie mehr Zeit mit ihm verbringen, dass man pünktlich anfängt, gemeinsam zu essen, das Essen wird kalt, etc. pp. So, ne? Und da ist es auch hier so, die Aufgabe, aber auch so die Verantwortung der Frau, so an der Kommunikation gewisse Sachen einfach zu verändern, ne? Also das durfte ich auch lernen, ne? Dieses Vorwurfsvolle, ich habe das früher auch gemacht. Und woher kommt das? Das ist ankonditioniert. Wenn du so groß wirst, du merkst es noch nicht mal. Du merkst noch nicht mal, dass du gerade jemandem Vorwürfe machst. Ja, also bis man erstmal dahinter kommt und da rauswächst, das ist echt so ein Thema, ne?
Absolut. Jedoch darf ich dir sehr gerne was ergänzen. Ich denke, dass ich so viele Problematiken in Partnerschaften oder Beziehungen hatte, war auch oft mal ein Thema bei mir. Ich möchte nicht das alles auslagern auf die Frau. Ich würde behaupten, dass 50% der Streitigkeiten etc. Schneller behoben werden, wäre ich da, wo ich heute bin. Denn ich konnte früher die Gefühle der Frau nicht aushalten. Ich konnte nur so ohne die Good Vibes. Also wenn sie mal auch einen schlechten Tag hatte oder ich habe was geplant, und dann hatte sie ihre Emotion kurz, Ich konnte mit dem nicht klarkommen. Gar nicht.
Krass.
Ich war innerlich so, jetzt habe ich da was parat gemacht, du freust dich nicht. Und ich konnte nicht damit klarkommen, dass sie auf Distanz war oder was. Auf mich habe ich verantwortlich gefühlt für ihre Emotionen. Ich war so wie bei ihr, anstatt bei mir. Und das war natürlich, ja, ein Riesenthema, was ich auch bei vielen Männern auch sehe. Die nennen sich auch sehr sensibel, sind sie auch. Und ich durfte jetzt lernen, immer, also nicht immer, kannst du ja nicht immer sagen, aber ich durfte lernen, in den meisten Entscheidungen bewusst zu entscheiden und in der Liebe, das heißt hart in der Sache, aber liebevoll mit den Menschen. Und wenn ich wusste, ich habe alles Richtige gemacht und es löst was bei ihr aus, ist das ihr Thema. Bin ihr Spiegel für ihre inneren Themen. Und wenn sie das hat, darf sie das jetzt selber ausbaden. Ich bin da und das ist, aber ich bin nicht verantwortlich für, wie sie sich jetzt gleich fühlt, weil es war alles in Liebe und korrekt geäußert.
Ja,
Wenn du
und
verstehst, was ich meine.
ja, ich weiß, was du meinst. Wenn du sagst, ich konnte nicht mit den Emotionen der Frau umgehen, wie hast du dich dann verhalten? Hast du dich dann zurück, also hast du dich dann so entfernt oder bist du dem ausgewichen komplett?
Hey, wenn wir Männer oder allgemein, wenn wir Menschen uns ohnmächtig fühlen, das ist ja eine Ohnmacht, dann neigen wir dazu, in die Wut zu gehen, weil Wut fördert Adrenalin und da fühlen wir uns wieder mächtig. Also ich wurde wütend. Also ich habe jetzt nicht geschrien, aber ich wurde, aber ich merkte wieder, alles sich
Kommt alles.
abgelenkt hat und wo. Und dann musste ich auch weg und dann bin ich raus und dann habe ich, weißt du, so typische Jugo-Mentalität, dann nimmst du ein Kissen, schmeißt Kissen gegen den Wind und dann bin ich so im Wald, habe geschrien und dann so, wow, also was ist los? Ich konnte eben nicht diese Emotionen aushalten. Und das ist auch der Grund, wieso viele Männer auch in den Führungsrollen dann einfach austicken oder halt eben irgendwo beleidigend sind, weil sie können mit dem nicht klarkommen, was da drinnen ist.
Ja. Du hast es schon angesprochen, Jugo-Mentalität. Was beobachtest du so für Unterschiede abhängig von der Kultur und von der Herkunft deiner Kunden oder grundsätzlich bei Männern?
Hey, ich sag mal so, bei den Balkanern und auch allgemein Südländern war der Erziehungsstil grundsätzlich sehr autoritär, sehr streng. Und das hat dann wie zwei Konsequenzen. Das ist immer spannend zu beobachten. Ein Kunde von mir hat Brüder und der eine Bruder wurde halt rebellisch. Kann gar nicht mit Autorität umgehen und geht halt immer auf Angriff. Und der andere hat sich einfach so entwickelt, dass er gesagt hat, gut, wenn ich mich benehme, wenn ich alles mache, was Papa will, dann bekomme ich die Liebe.
Anpassen, ja.
Anpassen. Das sind so die zwei Wege, die eigentlich entstehen bei den Südländern. Und das Spannende ist, wenn sie selber Vater werden, werden sie gleich wieder Vater. Oder sie werden das komplette Gegenteil. Das hast du sicherlich auch
Ja.
oft mitbekommen, dass dann die Kinder total verwöhnt werden. Das heißt, man springt wieder in ein komplett. Also man möchte die Freiheit haben, nicht so zu sein, aber indem man das Muster hat, nicht so zu sein, ist man dann doch wieder gefangen, wie der andere auch gefangen ist.
Ja.
Solange man das nicht gelöst hat, kann man kein Leben führen, das man wirklich frei, bewusst wählen will. Und bei den Schweizern, bei den Deutschen, die meisten Männer, die ich begleite, sind um einiges älter als ich. Also sie sind so über 40, 50. Ich bin ja jünger. Bei denen ist halt auch oft so, dass die Väter eine ganz kalte Beziehung hatten zu ihnen. Das heißt, man redet nicht über Gefühle.
Ja.
Er hat sie selten mal umarmt. Und das hat zur Folge, dass diese Männer Mühe haben, sich bei anderen Männern zu öffnen. Und dass sie auch Mühe haben, sich selber die Liebe zu geben. Und du kannst dir vorstellen, dass ich jetzt nicht so fest abdrifte, was ich meinen Männern immer mitteile, ist, schau mein Lieber, wenn du dir selber die Liebe nicht gibst, die du verdienst und dir die Liebe nicht durch deine Freunde, männlichen Freunde holst, dann ist die ganze Abhängigkeit bei deiner Partnerin.
Ja.
Und das triggert dich dann, wenn sie dich ablehnen, wenn sie dich dann nicht umarmen, wenn du sie umarmen möchtest. Das macht was mit dir. Aber wenn du dich selber umarmst, wenn du dir die Liebe selber gibst, wenn du dich selber streichelst, wenn du deine Männerfreunde mal einfach umarmst, mal tief, wirklich über tiefe Thematiken sprichst, dann merkst du, wirst so unabhängig, dann macht das gar nichts mehr mit dir und dann wirst du automatisch attraktiver für die Frau, weil du viel mehr bei dir bist in deiner Mitte.
Spannende Unterschiede. Ja, also das mit, ich kann Balkan halt bestätigen, ne? Balkan bestätigen, und das betrifft leider auch Frauen, nicht nur Männer, ne? Also wie würdest du das beschreiben, die Erziehung? Ich meine, natürlich ist das jetzt pauschal unterm Strich gesprochen, ne? Man kann es nicht komplett verallgemeinern, dass jeder Einzelne, der von Balkan davon betroffen ist, aber es gibt halt eine ganz krasse Tendenz, finde ich. Es gibt eine sehr, sehr krasse Tendenz, dass du einfach lernst, von klein auf dich emotional abzukapseln. Das ist ja das Ergebnis davon, und du hast gar keine Verbindung mehr zu dir. Das, was du dann machst, ist, du kümmerst dich um deinen Job, um deinen Beruf, Leistung auf unterschiedlichen Ebenen, und machst einfach das, was man halt so macht. Du funktionierst quasi einfach nur. Du funktionierst einfach nur, und irgendwann wachst du auf, oder du wachst überhaupt gar nicht auf, ne? Irgendwann wachst du auf und denkst dir, irgendwas stimmt nicht. Also es kann nicht mehr so weitergehen, ne? Also an dem Punkt sind wahrscheinlich deine potenziellen Kunden, oder? Woran merken die das eigentlich? Woran merken die, dass die sagen, okay, ich brauche jetzt einen Männermentor?
Sehr gute Frage.
Oder woran merken die, ich brauche so jemanden wie Alex? Weil die sagen ja mit Sicherheit nicht, ich brauche jetzt einen Männermentor, sondern irgendein Schmerz haben die. Die haben irgendeinen Schmerz zu sagen, okay, es kann nicht mehr so weitergehen.
Es gibt zwei Wege. Einerseits, wenn ich mit einem Mann zusammenarbeite, ist es eine sehr intensive Zusammenarbeit. Also wir hören uns täglich und haben wöchentlich auch einen Call und durch das kann auch die Transformation auch herbeigeführt werden. Und das Schöne ist, wenn sie sich verändern, spürt das die Partnerin, es spüren die Kinder, es spürt das Umfeld, dass da was ist. Und dann kommen andere Leute und sagen, hey, du hast dich verändert, was machst du denn? Und dann sagt in den meisten Fällen die Partnerin, ja, der ist ja beim Alexander im Mentoring. Dann sprechen die Frauen untereinander und dann zwingt so die Partnerin, buch dir mal einen Termin beim Alexander. Das ist so der eine Weg, der wirklich passiert. Und der andere Weg ist so, was sicherlich auch bei mir auf LinkedIn gesehen, dass ich sehr, sehr intime Sachen aus meinem Leben preisgebe. Das heißt, ich habe sehr viel Vertrauen. Und durch dieses Vertrauen sehen sie sich wieder, sie sehen sich früher wieder oder wie sie jetzt sind. Und die denken sich, boah, der hat mir jetzt wirklich sein Herz präsentiert. Also teile ich es auch. Und dann fangen wirklich sehr schöne, intensive Gespräche über LinkedIn statt. Und so ergibt sich das eigentlich grundsätzlich.
Ah, okay, spannend. Ja, es ist immer entweder das eine oder das andere, ne?
Das ist korrekt. Es ist ja wie bei jedem, bei jeder Dienstleistung oder jedem Produkt die Bewusstseinsstufen, oder? Denke, wenn du noch ganz, ganz am Anfang bist, dann bist du der Meinung, ich brauche das nicht. Ich will das nicht. Ich will keine Veränderung, oder? Und je nachdem, wo der momentan ist, ist er offen oder weniger offen.
Ja, ich schaue auf die Uhr.
Ja, sicherlich.
Wir haben schon, wir haben schon länger gesprochen als eigentlich geplant. Das war der Klassiker. Was ist etwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest zum Schluss?
Hey, was ich gerne mitgeben möchte, ist eigentlich das, was ich vor kurzem gepostet habe auf LinkedIn, nämlich deine Kinder lernen nicht von dem, was du sagst, sondern von dem, was du täglich vorlebst. Das heißt, all deine Dämonen, all deine Muster, all die Kommunikation, die du mit deiner Partnerin hast, wie du sie liebst, wie du A sagst und aber B machst, das sehen sie alles und sie werden zu einer Kopie von dir. Und wenn du jetzt nicht an dir arbeitest, wirst du später mit deinen Kindern an ihren Themen arbeiten, die wiederum deine Themen sind, wenn sie älter sind. Das heißt, die Rechnung kommt trotzdem irgendwann mal zu dir zurückgeflogen.
Es ist wie so ein Kreislauf, ne? Wenn du selber, das, was du ja durchbrichst, sind ja generationsübergreifende Themen mit deinen Kunden, ne?
Das ist korrekt. Darf ich fragen, was so deine größte Herausforderung war und was so dein größter Durchbruch war? Hast ja auch gesagt, dass du ja eigene Erfahrungen machen durftest und Transformation.
Auf emotionaler Ebene, das, was wir besprochen haben gerade, weißt du, was mein Durchbruch war? Mein krasser Durchbruch war zu verstehen, dass Emotionen, die wir nicht fühlen, in unserem Körper stecken bleiben. So, und das sind aufgestaute Emotionen, die du nur durch Körperarbeit wieder rausbekommst. Da war nämlich, ich hatte eine Phase, wo ich so eine Niedergeschlagenheit hatte. Ich habe mich so ganz niedergeschlagen gefühlt. Ich wusste nicht, woher das kommt. Ich habe gedacht, das kommt vom Sport. Vielleicht habe ich kommt vom Schwimmen. Hat sich angefühlt wie so ein Muskelkater, aber es war kein Muskelkater. So. Und ich hatte diese Niedergeschlagenheit. Dachte, okay, vielleicht kommt das vom Schwimmen. Vielleicht habe ich schlecht geschlafen. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kommt das von meinem Kater. Mein Kater hat ganz viel bei mir auch verändert. Und dann hatte ich meinen Kater, habe ich bei meiner Freundin abgegeben, um zu schauen, okay, ob sich irgendwas verändert. Und das war immer noch so. Ich dachte, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann bin ich hab so eine Angewohnheit, dass ich manchmal, wenn ich nicht weiß, was ich brauche gerade, nach einem Zeichen frage. So. Und das kommt auf unterschiedlichen Wegen zu mir. Und in dem Fall war ich in einer Buchhandlung in der Stadt und hab halt so Bücher mir angesehen und hab die Intention gesetzt, was muss ich jetzt gerade zu diesem Thema wissen? Was muss ich jetzt gerade hören oder erfahren? Und habe ich ein Buch gesehen mit einer Katze drauf. So, das ist die Katze vom Sultan, von irgendeinem Sultan gewesen. Dachte, okay, komm, ich nehme das Buch und dann schlage ich das auf und das, was ich gerade aufschlage, das muss ich hören. So. Und dann ging es da um Niedergeschlagenheit. So. Und das Wort habe ich so gar nicht benutzt gehabt in dem Moment. Ich erzähle dir das nur rückblickend, dass sich das so angefühlt hat. Und niedergeschlagen dachte ich so, krass, ja, das ist mein Gefühl. Ich fühle mich niedergeschlagen. So. Und dann bin ich irgendwie vom Hölzchen auf Stückchen gekommen, dass ich dann irgendwie erfahren habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das erfahren habe, aber wenn du dich halt öffnest für ein Thema, dann komm halt, dann war ich auf einmal, wie habe ich das erfahren? Lass mich kurz überlegen. Also diese Niedergeschlagenheit, die ich dann hatte. Ah ja, und dann hab ich auf Instagram eine Anzeige bekommen für einen Workshop für Gefühle fühlen. Irgendwie sowas. So, und dann dachte ich, okay, komm, klingt interessant, mache ich das mal. Und dann habe ich erfahren, dass wir fünf Grundemotionen haben. So, also für die Zuschauer jetzt so, wir haben Trauer, Scham, Schuld, Wut und Freude. So. Und dann bin ich dahinter gekommen, dass diese Niedergeschlagenheit zu bestimmten Emotionen führt, die unterdrückt wurden. Und ich hatte damals eine Trennung, die ich verdrängt habe. So, wenn du Trauer verdrängst, dann fühlst du dich irgendwann niedergeschlagen oder leer. Und bei mir war es halt Niedergeschlagenheit. So, das ist bei jedem unterschiedlich, aber diese Trauer ist halt stecken geblieben. Und da gibt es unterschiedliche Methoden. Und ich habe das dann durchgefühlt, habe gelernt, wie ich das durchfühle. Und ich habe auch so eine Technik benutzt von Dr. Bertle Nelson, Emotional Code, wo du mit deinem Körper sprichst und dein Körper gibt die Antworten, was da noch irgendwo feststeckt und kannst das releasen. Und das war für mich der absolute Durchbruch, diese festgesteckten, festgefahrenen oder unverarbeiteten Emotionen, die im Körper sind, zu befreien. So, und seitdem ich das gemacht habe, ich habe keine Niedergeschlagenheit mehr.
Das freut mich. Ja, es ist wirklich eine Befreiung. Es ist so
Das
schön.
ist total, total verrückt. Und das lernen die auch nirgendwo, ne? Also das lernen die auch nirgendwo. Oder diese Gefühle fühlen. Ich habe auch gar nicht gewusst, hä, Gefühle fühlen, welche Gefühle? Ich kannte nur, mir geht's gut und mir geht's nicht gut. Und dass es halt so eine Bandbreite an Gefühlen gibt, die meisten wissen, können das noch nicht mal beschreiben, geschweige denn, dass du das durchfühlst, ne? Und ja, also wenn du mich fragst, was war der Durchbruch das? Und an zweiter Stelle steht quasi, dass ich mich mit meinen Bedürfnissen auseinandersetze. Das geht ja Hand in Hand, finde ich. Dass man quasi immer so in sich reinspürt, spürt und auch Emotionen zulässt, ne? Auch wenn andere da sind, nicht nur wenn du alleine bist, sondern auch wenn andere da sind und auch ja, Bedürfnisse äußern. Das hängt für mich alles miteinander zusammen, aber das mit dieser Niedergeschlagenheit, das war so abgefahren, es war so unangenehm. Und dann kam da noch hinzu, nicht nur Trauer habe ich unterdrückt, Freude kann man auch unterdrücken, habe ich auch nicht gewusst. Wie kann man denn Freude unterdrücken? Ja, Freude kannst du unterdrücken, wenn du von klein auf mitbekommst, ja, freu dich nicht zu früh. Wenn du zu viel lachst, wirst du heute Abend weinen. Und
Ich verstehe.
dann freust du dich nicht und unterdrückst Freude. Das muss man sich mal vorstellen. Ich war so schockiert zu Hause und dachte mir so, oh mein Gott.
Das ist eben das Powervolle beim Wort. Ich mache gerne Wortspiele, hast damit Beziehung und Partnerschaft aufgesehen. Ich gebe dir auch gerne zweimal mit. Auch Bewusstsein, wenn man es ja anschaut, ist ja bewusst und sein. Und eben, nur was bewusst ist, kannst du auch wirklich ändern. Dann bist du ja wirklich im Präsent.
Ja.
Du siehst es auch.
Ja.
Und wegen dem, jetzt, weil du es weißt, kannst du auch darauf achten, dann kannst du auch was ändern. Und sonst bist du wieder auf Autopilot wie vorher. Also wirklich sehr,
Ja.
sehr schöne Transformation.
Ja. Ja, das war mein emotionaler Durchbruch.
Wie
Und
machst du es mit den Bedürfnissen? Das würde mich jetzt noch wundern. Du hast ja gesagt, du kannst ja jetzt deine Bedürfnisse kommunizieren. Hast du schon mal überlegt, meines einen ist ja Bedürfnisse zu kommunizieren? Und kennst du das Fachwort Wolken, das Wolkenwort zum Beispiel? Ja.
Wolkenwort.
Im NLP bezeichnen wir jedes Wort, das wir nicht in das Auto reinstecken können, als Wolkenwort. Wenn ich sage, mein
Ah.
Bedürfnis ist es, dass wir in unserer Partnerschaft eine gute Kommunikation haben. Boah, das ist für mich auch so. Aber da müsste man vielleicht nochmal definieren, was bedeutet denn Kommunikation? Weil man kann das ja nicht irgendwo in ein Auto stecken. Vielleicht heißt es für dich
Stimmt.
telefonieren, für mich schreiben. Und ich hasse zu telefonieren, du hasst es zu schreiben. Also wir haben das
Ja.
gleiche Bedürfnis und passen dann doch nicht wirklich
Ah,
zusammen.
der Weg passt da nicht zusammen, ja.
Wusstest du das schon, dass man das so auch kommunizieren kann oder noch nicht?
Mit den Wolken höre ich zum ersten Mal mit der Wolke.
Weil
Ja.
ich hab mich auch schon erwischt, dass wir dann irgendwie am Diskutieren waren. Dabei haben wir von komplett verschiedenen Sachen gesprochen, obwohl wir
Ja.
das gleiche Wort genommen haben.
Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich tatsächlich lieber spreche, statt zu schreiben. Ja, aber es ist halt wichtig, ne? Es gibt halt diese Umkehrung, die du gerade angesprochen hast, dass man einfach unterschiedliche Wege dafür nutzt. Aber beide haben das gleiche Bedürfnis, aber der Weg dahin zu dieser Erfüllung ist halt ein anderer, ja.
Absolut.
Ja, und die Frage, welche Frage hattest du zum Bedürfnis?
Das war meine Frage, ob du es auch so kommunizierst, dass du im Vorhinein, bevor du das Bedürfnis sagst oder äußerst, es nochmal auseinandernimmst und es klar definierst, damit das Gegenüber es genau gleich versteht.
Ach
Weil
so.
Quality, weißt du zum Beispiel auch so, ja, ich verbringe gerne Quality Time, ja, ich auch, aber was heißt das Quality Time? Ein Tag die Woche, 4 Tage?
Ah, du meinst so grob. Also das genau, also so wie ich das bisher gemacht habe, also zum einen war für mich persönlich wichtig, meine eigenen Bedürfnisse für mich selber zu kennen, unabhängig von jemand anderen, ne? Ein wichtiges Bedürfnis ist zum Beispiel Ruhe bei mir. Ja? Ich bin hochsensibel und ich brauche wirklich Ruhe. Und früher habe ich das halt so gemacht, dass ich mich einfach zurückgezogen habe und niemandem was gesagt habe. So. Und dadurch ist halt so ein Fragezeichen entstanden oder so. Menschen haben halt gedacht, okay, vielleicht ist sie sauer, vielleicht ist irgendetwas, weil ich einfach nichts gesagt habe. Wenn du aber sagst, ich brauche halt zwischendurch einfach Zeit für mich, weil Ruhe einfach für mich wichtig ist, dann hat der Gegenüber, ob das jetzt eine Freundin ist oder ob der Partner es ist, spielt keine Rolle. Dann wissen die halt, okay, es hat nichts mit mir zu tun gerade. Ja? Und so diese Art und Weise würde ich jetzt, also auf diese Art und Weise würde ich das jetzt so nach außen tragen. Aber für mich war erstmal wichtig, das zu schauen, was brauche ich eigentlich? Was habe ich für Bedürfnisse? Ruhe ist ein Bedürfnis, mich inspirieren zu lassen ich bin gerne in Buchhandlungen oder ich bin gerne in Boutiquen, dass man sich das einfach so bewusst macht, was gibt dir Energie? Was gibt dir Energie und was nimmt dir Energie, dass du deinen Tag halt wirklich so gestalten kannst, dass du mehr Energie hast?
Absolut.
Und dich nicht einfach irgendwie so treiben lässt und dann denkst, okay, irgendwie war der Tag heute gut und der nächste Tag war irgendwie scheiße und dann, woran lag es jetzt wirklich? Und diese Klarheit über sich selbst zu schaffen, das fand ich in erster Linie wichtig für mich selbst und dann noch, dann kannst du es halt nach außen tragen, ne?
Das ist sehr wichtig und das ist, ich würde dir jetzt wirklich das unterschreiben, die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie wirklich wollen. Das heißt, du bist
Ja,
weiten Schritt
ja.
voraus. Und was ich noch ergänzen möchte, wenn das für dich in Ordnung ist,
Ja.
ich habe gesagt, ich arbeite viel mit der Sprache und anhand von der Sprache analysiere ich und stelle gewisse Muster fest. Und ich würde dir sehr gerne was weitergeben, nämlich jedes Mal, wenn wir das Wort brauchen nennen, ich brauche Ruhe, ich brauche das, signalisieren wir unserem Körper eine Abhängigkeit. Ohne
Ah.
das geht es mir nicht gut. Ist es nicht vorhanden, Alarmglocken. Und wenn ich auch sage, ich muss noch mit meiner Frau etwas unternehmen, erzeugt es automatisch einen Druck und ein komisches Gefühl. Wenn aber das Wort brauchen und das Wort müssen ersetzt wird durch ich will, ist es eine komplett andere Schwingung. Es ist viel leichter, weil mehrere Wörter erzeugen einen Satz, diese Sätze erzeugen eine Geschichte und das wird unsere Realität. Diese Wörter erzeugen auch Gefühle und diese Gefühle erzeugen dann ein Leben. Und ich habe
Ja,
bei
absolut.
mir, wenn ich oft müssen und brauchen sage, habe ich immer so Alarmglocken an. Ich bin nie wirklich entspannt, wenn ich das dann nicht habe. Weißt du, was ich meine?
Ja, man setzt sich vielleicht so ein bisschen selber unter Druck indirekt, ne? Da schwingt so
Absolut.
ein gewisser Druck mit. Ja.
Absolut.
Also bewusst Worte wählen.
Das ist so.
Bewusst Worte wählen, ja, fängt mit der Sprache an, ein wichtiger Aspekt. Sehr gut. Also ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten.
Ich auch.
jetzt noch zum Schluss für die Zuhörer. Ich packe in den Shownotes, packe ich deinen Link zu deinem LinkedIn-Profil rein. Und da können sich die Zuhörer gerne vernetzen. Oder direkt ein Call mit dir vereinbaren, wenn jemand hier in Resonanz gegangen ist und sich denkt, da möchte ich gerne genauer hinschauen. Und ja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für den Austausch und wir bleiben ja connected auf LinkedIn.
Hey, vielen Dank auch dir. Wirklich sehr, sehr angenehm. Du machst das wirklich super gut. Und ich freue mich dann auch reinzuhören in diese Folge und die Folgen, die dann noch kommen.
Ja, freut mich. Vielen Dank.
Dankeschön.